naja, Daten aufnehmen, Fehler berechnen, Validität, Reliabilität ist ja alles gut und schön. Aber die Frage, die wir ja immer haben, ist, bringt mir das denn was? Also kann ich denn jetzt damit das Lauftraining verbessern?
Smartwatch, KI-Trainingspläne, Carbon-Schuhe oder Recovery-Boots. Gefühlt gibt es heute für jedes Bedürfnis von LäuferInnen ein passendes Gadget. Doch welche davon bringen wirklich einen Leistungs- oder Gesundheitsvorteil? Und welche davon sind eher teures Spielzeug? Genau das wollen wir in dieser Folge mit Sportwissenschaftler und Sports-Tech-Experten Professor Dr. Peter Düking von der Uni Braunschweig klären. Wir sprechen über Tools für die Trainingsvorbereitung, für Regeneration und Schlaf und natürlich über Gadgets für den Lauf selbst. Also zum Beispiel Einliegesohlen mit Sensoren, Calf-Sleeves oder Laktatmessgeräte für daheim. Wir schauen uns an, wie die Wissenschaft den Nutzen dieser Geräte und Produkte aktuell einschätzt und wie du herausfinden kannst, ob ein Gadget wirklich zu dir passt. Ich bin Edith aus der Achilles Running Redaktion und jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Peter, willkommen zurück. Ungefähr ein Jahr ist es her, dass wir unsere letzte gemeinsame Folge aufgenommen haben. Wie geht's dir?
Elliot, ja, mal wieder vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich deine E-Mails lese und eine Anfrage bekomme. Super gut. Also es ist ein schöner Sommer, viel Sport. Ich kann mich nicht beschweren. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, mir geht's auf jeden Fall auch gut. Ich bin auch mit Urlaub und allem schon durch. Das heißt, das Training kann wieder weitergehen. Hier ist heute ein bisschen grau, muss ich sagen. Also wir sind eigentlich schon im Herbst offiziell angelangt. Aber euch ist noch sonnig?
Also wenn ich hier aus dem Fenster schaue, ich habe das große Glück, ich sehe keine Wolke.
Ah ja.
Das heißt, ich bin also prädestiniert dafür, wenn wir gleich auflegen, auf Stopp drücken beim Recording, mir die Laufschuhe anzuziehen oder die Perfekt. Rennradschuhe anzuziehen und nochmal rauszugehen.
Ja. Ja, wie sah denn überhaupt so deine Trainingswoche aus? Konntest du da viel machen? Ich meine, das Wetter war ja schon mal gut.
Wetter war gut, aber ich muss sagen, diese Woche war ich irgendwie, ich hatte so eine faule Woche, muss ich sagen, zu meiner Schande. Ich war aber am Wochenende war ich viel Radfahren mit einem Kumpel, da waren wir im Harz, das ist hier von Braunschweig so eine Stunde. Da hatte ich dann auch das Gefühl, so unter der Woche darf ich mal kurz kürzer treten.
Ja, sowieso, ne? Ich meine, es gibt ja auch immer die Leute, die dann am Wochenende sehr viel machen. Aber wenn man halt einen busy Alltag hat, ist das manchmal auch die einzige Möglichkeit, den Sport noch reinzukriegen. Ja, wir haben uns ja heute hier wieder versammelt, um über eins deiner absoluten Expertenthemen zu sprechen, kann man sagen. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass du auf meine E-Mail geantwortet hast. Wir hatten ja schon mal über das Thema ChatGPT und Trainingspläne gesprochen. Und so ein bisschen, da werden wir vielleicht heute auch anknüpfen. Es wird sicherlich auch um KI gehen. Weil wir heute ja mal einen ganz kritischen Blick auf die aktuellen Technologien und Gadgets für LäuferInnen aus der Laufwelt einen Blick werfen wollen und da auch mal prüfen wollen, ob das stimmt, was die so versprechen. Da habe ich schon sehr große Lust drauf. Wir haben uns da einige coole Gadgets rausgesucht. Und da kann man ja ganz simpel anfangen, aber geht ja dann auch bis in ganz verrückte Richtungen, die da so in den letzten Jahren schon auf den Markt gekommen sind. Deshalb vielleicht erstmal so als Einstieg. Deine Einschätzung, weil du dich natürlich viel mit der Thematik beschäftigst. Wie würdest du sagen, hat sich so aus deiner Sicht der Markt für Laufgadgets in den letzten Jahren verändert? Weil da ist ja super viel passiert.
Ganz spannende Frage. Ich glaube, da kann ich nur Teilantworten drauf geben. Vielleicht aber so, mein Bauchgefühl sagt mir, oder wenn ich mir so den Markt anschaue, auch die wissenschaftlichen Publikationen anschaue, erstmal, dass wir viel, viel mehr Technologien jetzt zur Verfügung haben, als wir das vielleicht vor 10 Jahren hatten. Und auch gleichzeitig die wissenschaftliche Publikationsanzahl nimmt zu. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe jetzt letztens einfach mal in PubMed, also der größten biomedizinischen Datenbank, habe jetzt einfach mal Endurance Training, Strength Training und Sports Technology eingegeben. Und habe mir einfach mal anzeigen lassen, wie viele Publikationen kommen denn da raus pro Jahr. Und tatsächlich, also zu Sports Technology, kommen die meisten Publikationen pro Jahr raus. Klar, das schwankt auch immer so ein bisschen, aber so der Trend ist auf jeden Fall da. Also auch aus forscherischer Sicht scheint es ein interessantes oder zumindest viel bearbeitetes Thema zu sein. Die Technologien selbst, hatte ich jetzt schon gesagt, also wir kriegen immer mehr unterschiedliche Technologien. mit unterschiedlicher, ich nenne es mal Qualität, auf den Markt. Auch da, also früher hätte ich gesagt, so, also ganz viele Dinge kann man einfach noch nicht gebrauchen. Das waren so Proof of Concepts. Da wurde in Anführungszeichen was zusammengelötet und da hat man gehofft, dass das funktioniert. Mittlerweile werden die Geräte reifer, vielleicht kann man so sagen, oder viele. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen mit vielen Geräten, aber vielleicht kommt man so langsam aus den Kinderlaufschuhen in die jugendlichen Laufschuhe rein.
Ja.
Ja, also einfaches Beispiel, früher Pulsmessung am Handgelenk, also vor 10 Jahren hat es nicht so funktioniert, dass ich hätte sagen können wir nutzen. Heutzutage sage ich, na, in manchen Anwendungsfällen, bei manchen Intensitäten hat es eine Genauigkeit, die mir ausreichend erscheint. Sie ist immer noch nicht so genau wie der Brustgurt, aber in manchen Fällen sage ich, ja, kann man nutzen.
Es ist spannend zu hören, dass es eben noch gerade so in den Jugendschuhen ist, ne? Also es ist noch nicht ganz, es ist noch nicht perfekt, kann man sagen. Gerade aus sportwissenschaftlicher Sicht hast du da ja nochmal ein bisschen anderen Einblick, weil natürlich als Verbraucherin, sage ich jetzt mal, glaubt man ja erstmal das, was einem da versprochen wird und geht natürlich davon aus, dass auch die biometrischen Daten, die man da erhält, korrekt sind und akkurat sind. Aber deswegen, das wird sehr spannend, gleich deiner Einordnung. Vielleicht auch nochmal interessant, weil du ja auch so nah dran bist. Würdest du sagen, oder fallen dir irgendwelche besonders spannenden Innovationen für dich persönlich ein? Also auch aus ganz persönlicher Sicht, muss gar nicht aus ganz sportwissenschaftlicher Sicht sein. Gibt es da irgendwas, was dich besonders fasziniert aktuell?
Ganz, ganz viel, aber ich habe auch einen Bias drin, weil ich mich natürlich, also einfach wahnsinnig für die Themen interessiere. Vielleicht aber, also so geantwortet, was ich im Moment spannend finde, ist, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, wir kriegen immer mehr und mehr Technologien auf den Markt. Manche funktionieren nicht. Und also ich habe ab und zu das Gefühl, dass wir viel zu viele Technologien haben. Ich kriege das ja gar nicht mehr alles gehandelt.
Ja.
Was jetzt aber passiert ist, und dann kommen wir auch zu deinem Anfangssätzchen, ChatGPT, Large Language Modelle, künstliche Intelligenz, vielleicht so einen kleinen Bogen. Also ich könnte mir vorstellen, oder da gibt es gerade Entwicklungen, dass die beiden Felder zusammenwachsen. Also auf der einen Seite die individualisierten Daten einer Person, ob das Herzfrequenz ist, ob das Schritte sind, ob das Schlafverhalten, vielleicht sogar Glukosedaten von diesen Oberarm-Patches, dass die alle in einen Topf geschmissen werden und dass man dann, also so wie bei ChatGPT und Co., seine eigenen Daten fragen kann. Das finde ich eine wahnsinnig spannende Entwicklung, weil natürlich die Hoffnung besteht nach dem Motto, ja, ich kann die Fragen fragen, die mich als Trainer oder als Anwender interessieren oder Anwenderin und krieg Antworten. Was wir noch nicht wissen ist, ob die Antworten dann auch gut sind und ob ich damit was anfangen kann und ob ich dann, auch das Training wirklich verbessern kann in vielen Fällen. Aber es ist erstmal eine Möglichkeit, sich auf diese Reise zu begeben, mit dieser ganzen Datenvielfalt, die man hat, in Anführungszeichen Datenvielfalt, in der Hoffnung, dass es dann gute Daten sind, dass ich die mehr und mehr so in der Praxis anwenden kann, wie ich es brauche vielleicht. Wie gesagt, auch da sind wir gerade in den Anfängen, aber das finde ich einfach wahnsinnig spannend, weil ich glaube, das kann dem Anwender nochmal einen Mehrwert geben.
Voll, ja. Ja, du hast ja auch gerade angesprochen, diese Bündelung ist auch auf jeden Fall was, wovon ja dann auch alle profitieren würden. Dann braucht man am Ende ja vielleicht auch nicht mehr 5 verschiedene Apps, 5 verschiedene Gadgets, sondern man schafft es irgendwie da auch, ja, das Ganze, also die Interpretation dann gebündelt zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall für den User hilfreich. Da stimme ich dir zu. Lass uns doch gerne gleich mal bei ChatGPT und KI an sich bleiben. Da können wir ja gerne mal mit der Trainingsplanung anfangen. Und dafür benutzen ja viele Leute auch KI. Wir hatten uns ja auch in unserer letzten Folge angeschaut, inwiefern man ja einfach mit ChatGPT einen eigenen Trainingsplan erstellen kann, beziehungsweise wie man da auch die Fragenprompts natürlich formulieren muss, damit das Ganze dann auch nützlich ist am Ende. Da hat sich ja bestimmt auch viel getan. Ne? Wir haben jetzt eine neue Version von ChatGPT, wir haben Gemini, wir haben natürlich auch sowas wie Garmin Coach und so. Wie zuverlässig sind denn nach jetzt aktuellem Stand diese Trainingspläne? Vielleicht kannst du uns da erstmal eine Einschätzung geben.
Mhm. Klar, also die Technologien entwickeln sich wahnsinnig schnell weiter. Wie aus wissenschaftlicher Sicht, wir sind häufig langsamer als die technologische Entwicklung.
Klar.
Einfach weil der Prozess, also der dauert, ja. Aber vielleicht so da die letzten Einblicke, also wir haben jetzt überprüft, Trainingspläne für einen Ausdauerathleten, Trainingsplanerstellung für Kraftsportler. Wir haben auch mittlerweile untersucht, kann mir denn Large Language Modelle, können mir das die Informationen geben, wenn ich schlecht schlafe? Also kann das Aspekte meiner Regeneration verbessern? Und die Ergebnisse sind eigentlich über diese verschiedenen Teilaspekte von Training, Erholung immer ähnlich geartet. Also es ist immer im Prinzip, je besser der Anwender weiß, welche Informationen er reingeben muss und wie er mit dem Large Language Modell, ob das jetzt ChatGPT oder die KI von Google ist oder, ist es eigentlich egal. Aber wenn der Anwender weiß, welche Informationen gebe ich rein, wird das Ergebnis erstmal besser. Es wird immer noch nicht perfekt, aber wenn der Anwender, ich sage immer so, also in Anführungszeichen einen KI-Führerschein hat und weiß, wie er damit umgehen muss, wird es besser. Das heißt aber auch, ich würde auch den bestformuliertesten Prompt oder das, was dann rauskommt, noch nicht, also blind einfach in der Praxis anwenden, sondern immer noch sagen, na, überlegt mal, ob das sinnvoll ist und auch umsetzbar. Das heißt, die KI kann manche Prozesse beschleunigen bei der Erstellung von Trainingsplänen oder von Erholungsprozessen. Aber ich brauche immer noch auch den Anwender, der dann mal mit einem wissenden Auge draufschaut und sagt, ja, macht Sinn, ja, kann ich machen. Ich habe das, also im Sport haben wir das gemacht. Wir haben das beispielsweise auch mit Kollegen im Bereich Diabetes gemacht. Und da kam raus, na, da wurden also Sicherheitsaspekte für Diabetiker nicht mit berücksichtigt.
Oh, ja. Okay.
So, und das hat dann natürlich also direkte gesundheitliche Konsequenzen. Ja, wenn dann, also das ist dann richtig doof, so kann
total,
man
ja. Flapsig das hätte ein sagen. Coach dann ja gemacht. Ja.
Genau, ja. Ja. Okay. Das heißt, auch da, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, nicht einfach blind anwenden, sondern wissentlich anwenden und dann auch nochmal überprüfen, was rauskommt, dann kann es zumindest den Prozess schneller machen, aber nicht einfach blind anwenden und nutzen in der Praxis.
Okay, also eigentlich kann man sagen, nach wie vor eher für Fortgeschrittene geeignet als für ganz komplette AnfängerInnen, die einfach auch noch nicht so ein feines Gefühl vielleicht dafür haben, was richtig und falsch sein könnte.
Ja, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das ein super Benefit für Trainer, für Personal Trainer, für Coaches ist, die relativ viele Leute coachen und die dann halt für jeden Athleten einen einzelnen Trainingsplan erstellen. So, wenn das da schneller gemacht wird, hat der Trainer ja vielleicht die Möglichkeit, A, entweder mehr Athleten zu coachen oder die Zeit, die er spart, mehr mit dem Athleten zu verbringen, mehr mit dem zu reden, mehr mit dem zu interagieren, nochmal ein Gefühl zu kriegen, oh, wie geht's denn dem Athleten? Also die große Hoffnung ist ja, dass die KI die Arbeit mehr und mehr abnimmt und also, dass die Arbeit dadurch, ich habe das mal irgendwo gelesen, menschlicher wird. Das war aus der Medizin dann übernommen. Aber das ist natürlich die große Hoffnung. So, und der Trainer kann natürlich überprüfen, das, was mir die KI rausgibt, stimmt es oder stimmt es nicht? Ja, vielleicht so zu 70-80%, okay, dann muss ich da nochmal 20-30% Arbeit reinstecken. Ja, und dann habe ich aber immer noch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um mit dem Athleten zu interagieren.
Stimmt, ja. Ja, vorausgesetzt natürlich, es wird dann auch überprüft, weil natürlich das Worst Case wäre, dass man sich einen Coach holt und der dann einfach nur ChatGPT Trainingspläne einschreibt.
Genau, ja. Da darf man natürlich abraten. Dann, ja.
Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall, wenn man dann Zeit mehr für persönliche Interaktion hat, das kann dann durchaus useful sein. Okay, haben wir ja unser neues Fazit von, also Update von vor einem Jahr sozusagen gerade bekommen zum Thema ChatGPT und Large Language Modelle. Vielleicht auch generell, wenn man sich nochmal das Thema Trainingssteuerung anguckt, bevor wir dann in die Trainingsgadgets per se gehen. So wie ich das mitkriege, sind ja immer so Herzfrequenz und Schlaftracking so die zwei großen Dinge, die halt auch mittlerweile relativ zuverlässig getrackt werden können und die auch fast jedes Smart Gadget mitbringt. Das sind ja zwei sehr zugängliche Tracking-Daten, die man da so bekommt. Wie zuverlässig ist das vielleicht? Beziehungsweise ergibt das für alle Personen auch Sinn zu tracken? Also gibt es dahinter wissenschaftliche Evidenz, dass das das Training verbessern kann oder am Ende die Leistung verbessern kann?
Ja, spannende Frage. Möchte ich vielleicht so antworten. Also das sind ja unterschiedliche Konzepte, die da gerade angesprochen worden sind. Das eine ist Ruhe, Herzfrequenz, Pulsfrequenz, das andere ist Schlaftracking. Ich glaube, ich würde den Leuten immer empfehlen, zu sagen, okay, was ist das Problem, was ihr habt? Und dann würde ich überlegen, kann eine Technologie mir dabei helfen, dieses Problem zu lösen? Oder gibt es vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten, das Problem zu lösen? Vielleicht muss ich auch gar keine Technologie auf jedes Problem hauen, sondern kann auch mal sagen, na, ich nehme davon Abstand, weil es bringt vielleicht auch nichts. Wenn es jetzt darum geht, oder bei Läufern geht es ja häufig darum, man hat einen Plan, erstellt durch ChatGPT, erstellt durch einen Trainer, selbst erstellt, wie auch immer. Und das ist ja wie, wenn ich bei Google Maps eingebe, ich will von Braunschweig nach Berlin fahren. So, dann fahre ich los und dann irgendwo auf der Strecke merke ich aber, Mist, ich habe einen Stau oder irgendwas klappt nicht. Und genauso ist es ja beim Training. Also ich kann ja einen guten Plan haben, der kann ja auch gut geplant sein, aber entlang des Weges merke ich, es passt irgendwie nicht, es war doch zu viel, war doch zu wenig oder jetzt muss ich was verändern. In dem Zusammenhang kann vielleicht ein Parameter, der mir das sagen kann, ob ich also eher zu viel Training mache oder zu wenig Training mache, kann die Herzratenvariabilität sein. Aber die kann ich nachts messen. Das geht über, also im Prinzip handgelenksgetragene Geräte oder Geräte, die ich am Finger trage. Geht es okay genug, dass man es anwenden kann? Es gibt auch Apps, die kann ich auf meinem Handy nehmen. Da lege ich dann morgens direkt nach dem Aufstehen meinen Finger auf die Kamera. Dann geht mein Licht von der Kamera an. Und auch da wird dann der Puls gemessen. Es funktioniert sogar auch.
Krass. Okay.
Und kann dann sagen, wenn ich eine individuelle Baseline habe, wenn ich weiß, wie ist meine Herzratenvariabilität oder Pulsratenvariabilität in dem Fall, wie ist die im Normalfall, wie schwankt die, wenn ich jetzt nicht besonders über- oder unterbelastet bin und ich dann merke, so 2-3 Tage vielleicht hintereinander, da geht meine Herzratenvariabilität nachts runter, dann kann ich das vielleicht so als Warnsignal nehmen und kann sagen, da überzocke ich vielleicht ein bisschen und kann ein bisschen Training rausnehmen, ein bisschen die Intensität runterschrauben. Und wir haben uns das mal angeschaut in einer Meta-Analyse und konnten tatsächlich mal feststellen, dass, also wenn man das so macht im Vergleich zu einem vorgefertigten Trainingsplan, man, also in dem Fall wurden dann 55% weniger intensive Einheiten gemacht. Die Effekte aber insbesondere auf submaximale Marker bei einer Leistungsdiagnostik nach einem gewissen Zeitraum waren aber höher.
Oha.
Das heißt, die Leute haben weniger gemacht, aber sich in bestimmten Aspekten der Leistungsfähigkeit verbessert.
Mhm.
Ja. Aber auch da Vorsicht, weil das Ganze war so angelegt, das sind ja wissenschaftliche Studien. So, da musst du dir vorstellen, da werden dann Leute reingeholt, die kriegen relativ genau erklärt, was sie zu tun haben und was nicht. Und die Daten wurden dann auch wieder von Wissenschaftlern ausgewertet und die haben dann gesagt, macht dies, das oder jenes.
Ja.
Also das ist noch nicht die volle Automatisierung, dass man sagt, hau dir die Uhr ans Handgelenk, mess nachts deine Herzratenvariabilität oder deine Pulsratenvariabilität und die Uhr sagt dir dann, was zu tun ist. Und wenn du das machst, was die Uhr dir sagt, dann funktioniert das.
Ja.
Also da sind wir noch nicht. Wir haben erstmal nur die Evidenz, dass wenn dieser Prozess theoretisch richtig funktioniert, und der Anwender auch das tut, was man möchte, dass das einen gewissen Benefit haben kann.
Mhm.
Ja, und das meine ich so am Anfang mit Kinderschuhe, jugendliche Schuhe und dann wären es ja irgendwann vielleicht die Erwachsenenlaufschuhe.
Ja.
Ja. Also wir sind noch nicht da bei der vollen Automatisierung, dass wir also Gerät anlegen und losrennen und dann macht das Gerät das schon, sondern wir sind eher da, naja, wenn man die Geräte an die Hand nimmt, sich damit auskennt, weiß, was man tun muss, dass man dann in manchen Fällen, an dem Beispiel Herzratenvariabilität, einen Mehrwert haben kann. Aber ich muss auch eben an die Hand nehmen.
Ja, also es ist eigentlich noch so ein bisschen eine Zwischenperson aktuell gebraucht, die das Ganze dann wirklich gut auswertet mit einem professionellen Blick drauf. Ne? Für die meisten ist es dann nur ein bisschen Trial and Error wahrscheinlich, wenn sie sich jetzt nur an Herzraten, HRV zum Beispiel orientieren. Habt ihr euch mal angeguckt, also ist es Schlaftracking, aber aktuell, werden wir später vielleicht auch noch drauf kommen, ist das aber auch mit den Smartwatches und so relativ akkurat? Kann man das so einschätzen?
Naja, da ist die Frage so, welche Parameter von Schlaf schaut man sich an? Vielleicht so als grobe Faustregel, also so, ob ich schlaf, ja oder nein, geht schon recht gut im Normalfall. Ja? Also ob das, ich sag mal, eine Uhr ist oder ein Fingerin, also Schlaf an oder Schlaf aus, geht okay genug, ja, in vielen Fällen. Wenn es dann darum geht, naja, was für ein Schlaf ist es denn? Ist es leichter Schlaf? Ist es tiefer Schlaf? Welche Schlafphase ist es? Ist es, man nennt es REM-Schlaf, ja. Rapid Eye Movement. Das klappt noch nicht in vielen Fällen ausreichend genug. Es gibt einzelne Studien, die sagen, das wird beim Aura-Ring gemacht, die sagen, das geht schon zu 80%. Der Großteil der Geräte, die wir aber draußen haben, da würde ich da noch Vorsicht walten lassen. Also das ist, also gibt es auch genauso viele Studien, die sagen, klappt noch nicht.
Okay, ja. Okay, ja. Okay, also wenn dann tatsächlich sogar eher der Ring als dann die Armbanduhr, weil das einfach wahrscheinlich so nah, ein bisschen mehr verrutschen kann natürlich auch, ne?
Kann mehr verrutschen und das hat ja auch ganz praktische Hintergründe vielleicht. Also ich habe jetzt eine relativ große Armbanduhr. Ich kann die nachts häufig gar nicht tragen, weil ich schlafe gern so auf der Seite und dann drückt es einfach immer.
Ja.
Ja. Ja. Also auch da muss man ja mit dran denken. Also gute Daten sind toll, aber ich muss sie auch aufnehmen können.
Total, ja.
Und so, wenn ich einfach mit dem Gerät nicht schlafen kann oder wenn nachts die Batterie immer leer ist und ich habe mir halt angewöhnt, nachts die Uhr immer zu laden.
Ach so, ja.
Ja, so, dann hängt die Uhr halt am Ladekabel nachts und misst halt nicht. Also Richtig. Das sind auch häufig ganz praktische Gründe, die man mal kurz durchdenken könnte, müsste, sollte, bevor man sich eine Uhr oder ein Gerät, ein Device, ein Wearable, eine Technologie zulegt.
Ja, und man hört ja auch immer wieder so die Faustregel, dass je mehr das Gerät einen trackt, desto akkurater werden die Daten, oder? So desto zuverlässiger. Ist das wirklich so?
Sind mir tatsächlich jetzt nicht so bekannt, solche Studien. Müsste ich mal reinschauen, das ist eigentlich eine spannende Frage.
Ja.
Die Frage kam zum Beispiel auch zu uns. Wir haben uns jetzt letztens angeschaut, V2 Max-Messung am Handgelenk mit Smartwatches. Da haben wir uns angeschaut, ja, okay, Vergleich Atemgasanalytik gegen das, was mir die Uhr errechnet über Puls und Laufgeschwindigkeit, wenn wir Leute zweimal in dem Fall draußen laufen lassen. Da kam man im Schnitt auf so einen Fehler von 5%. Wenn die Leute eine hohe V2 Max hatten, also über einer 60er Milliliter pro Minute pro Kilogramm Sauerstoffaufnahme, wurde der Fehler größer. Da waren wir dann also schon eher so bei 10%. Und da kam auch genau die Frage, naja, was ist es denn jetzt? Also was ist denn, wenn ich jetzt die Uhr nehme und einfach mal so ein Jahr lang den Trainingsprozess begleiten würde? Dann ist ja die Frage, okay, wenn der Wert sich verändert, verändert der sich denn dann genau gleich viel, wie ich das bei einer Atemgasanalytik sehen muss?
Ja.
Fand ich eine wahnsinnig spannende Frage. Haben wir noch nicht gemacht. Müssten wir mal machen.
Ja.
Genau. Vielleicht, wenn du mich nächstes Jahr einlädst, Elliot, vielleicht habe ich eine Antwort.
Das wäre cool. Da werde ich nochmal drauf zurückkommen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal rein in die Gadgets, die wir so beim Laufen, beim Training verwenden können. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz, ganz simpel an mit Laufschuhen, weil das natürlich eine Sache ist, die ja vielleicht auch so als das einflussreichste Gadget irgendwie auch gehandelt wird, ne? Also ich würde sagen, das Erste, worin LäuferInnen investieren, wenn sie schneller werden wollen, sind wahrscheinlich Carbon- oder Superschuhe ab einem gewissen Level. Würdest du sagen, das ist berechtigt?
Tja, also das Thema Superschuhe oder Carbon Fiber Plate in den Schuhen in Kombination mit dem Schaumstoff, das ist ja ein heiß diskutiertes Thema in den letzten Jahren. Wo fange ich an? Also ihr habt ja auch einen ganzen Podcast darüber mit dem Peter Brüggemann gemacht. Ja. Also vielleicht, ich verweise mal darauf. Ich mache nur einen kleinen Aspekt vielleicht dazu. Ja. Ich glaube, der Hype kam ja so auf, als dann Nike gezeigt hat oder zumindest viel Marketing auch gemacht hat zum 4%-Schuh. Dann wurden ein paar Rekorde gebrochen. Man geht davon aus, dass eine Kombination aus der Carbonsohle und dem Schaumstoff ist, der da ist. Man drückt sich ein bisschen anders ab. Man hat also vielleicht weniger oder wahrscheinlich weniger Energieverlust so an den Metatarsalen, also an zwischen Zehen und Fuß, so platt mal gesagt. Man geht davon aus, es hat so, oder hat eine Studie gezeigt, so ungefähr 3%. Man hat eine andere Biomechanik dahinter. Man konnte zeigen, dass also eine Laufökonomie sich verbessern kann, so ungefähr 4-13%. Dass sich in eine Leistungsveränderung auf hohem Niveau von 2% auswirken kann. Bei breiten Sportlern, Recreational Runners, waren das so 2% bei einer 3 Kilometer Time Trial Performance. Also da sind schon gewisse Effekte da. Es gibt aber Anzeichen, dass man auch erstmal laufen lernen darin muss. Also es ist auch nicht so Schuh anziehen und du bist schneller, sondern auch da, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Es gibt auch Anzeichen, dass also sich bestimmte Stressfrakturen erhöhen können durch diese Schuhe. Das heißt, auch da, ich würde jetzt den Leuten, glaube ich, nicht empfehlen, legt eure alten Schuhe weg, kauft euch Carbon-Sohlenschuhe oder Supershoes und geht draußen laufen, sondern vielleicht eher so, lauft erstmal in normalen Schuhen und dann, wenn ihr ein gewisses Leistungsniveau habt, dann kann ich damit ja mal anfangen, kann mal einen Lauf damit machen, einen zweiten, kann das also langsam ranführen und dann schauen, wie reagiere ich denn da drauf. Gleichzeitig muss man sagen, bei Breitensportlern, wenn die wissenschaftliche Studienlage sagt, ich habe so ungefähr eine 2%ige Leistungssteigerung, da bin ich mir unsicher, ob es nicht andere Mechanismen gibt, die ich machen könnte, die einen höheren Effekt hätten. Strukturierten Trainingsplan, eine Struktur ins Training reinbekommen, Erholung verbessern, Ernährung. Vielleicht habe ich da also andere und gegebenenfalls höhere Effekte. Ganz häufig, also es wird ja häufig so angepriesen, kauf das Gadget, kauf die Technologie und du wirst besser.
Genau.
Ganz häufig ist es nicht so einfach.
Ja. Ja, ich meine, 2% ist wirklich nicht so viel. Da kann man dann wirklich vielleicht an anderen Stellschrauben auch nochmal drehen. Gerade das Training natürlich besser anpassen, einen anderen Trainingsplan wählen, andere Trainingsreize vielleicht setzen. Wenn wir aber gleich mal bleiben, so bei dem Bereich Beine, Füße, ne? Da, was auch eine Sache ist, die man jetzt immer mehr sieht, sind ja Kompressionsstrümpfe vor allem, ne? Kompressionssocken, Calf Sleeves, also eigentlich nur Sleeves, die keine Socke mehr beinhalten, sondern nur die Wade sozusagen abdecken. Meistens sind das ja aber auch keine medizinische Kompressionskleidung, sondern Sportbekleidung. Da wird auch immer wird versprochen, dass es die Performance verbessern kann. Wie sieht denn da so die Studienlage aus?
Das ist auch eine Technologie, die also seit Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen, auf dem Markt ist, die sich natürlich auch ein bisschen immer verändert. Ich habe jetzt letzte Woche in Vorbereitung auf den Podcast nochmal in die Literatur geschaut. Da kam eine Meta-Analyse von Weekly und Kollegen im Jahr 2022 raus. Die haben mal 183 Studien untersucht und haben mal einen Strich unter die Literatur gemacht und haben mal geschaut, na, wo stehen wir denn tatsächlich? Und die konnten zeigen, dass so der Perceived Pain, also der wahrgenommene Schmerz, nicht zwingend die Anstrengung, aber der wahrgenommene Schmerz vielleicht reduziert ist oder da gibt es gewisse Anzeichen. Die Physical Performance, also die Leistung, die war wahrscheinlich so unterm Strich, ist die unverändert. Mhm. Was sich aber verbessert, ist also die Muskeloszillation, also das, ich nenne es mal das Wabbeln der Muskulatur beim Auftreten auf dem Untergrund beispielsweise, das verringert sich. Die Hauttemperatur unter der Kompressionssocke, die ist erhöht. Blutparameter sind eigentlich unverändert und also kardiorespiratorische Parameter sind auch größtenteils unverändert. Ja, das heißt also, der Effekt ist wahrscheinlich auch eher da, also wenn dann im wahrgenommenen Schmerz, in der Hauttemperatur und in der Muskeloszillation, im Muskel ja, hin und her rutschen, zu sehen, weniger in der direkten Leistung als ja, als man von den Firmen vielleicht ab und zu weiß gemacht bekommen möchte.
Okay, also es fühlt sich einfach nur besser an, kann man so ein bisschen das Fazit ziehen.
Ja, was ja auch okay ist. Ich meine, ja. Wenn ich mich beim Laufen wohlfühle oder weniger Schmerzen habe, so dann ist es ja okay für den einen oder anderen.
Ja.
Ja, oder die ein oder andere. Dann würde ich den Leuten ja auch gar nicht davon abraten, sondern ich glaube, man darf nur keine Wundermittel erwarten nach dem Motto, auch da, also Kompressionsbekleidung anziehen und alles wird besser. Ja, auch da, also da sind wir nicht.
Ja, okay. Wenn wir auch gleich unten noch bleiben, es gibt ja jetzt mittlerweile auch Smart Insoles, um da schon wieder so ein bisschen spaciger zu werden in unseren Gadgets. Also im Endeffekt Schuheinlagen, die auch biometrische Daten tracken. Ist das zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt zuverlässig oder also kann das helfen? Für wen macht das vielleicht Sinn? Das ist natürlich eine Sache, die ich auch noch nicht oft in Real Life gesehen habe bei Leuten.
Ja, also so am Fuß getragene Sensoren gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Also es gibt ja so Einlegesohlen, da sind dann beispielsweise Drucksensoren drin und da kann man dann Abrollverhalten, Druckverhalten und messen. Beispielsweise gibt es eine Studie aus Holland, die wurde von Bas van Horen gemacht. Der hat mal geschaut, okay, kann ich denn, also die Belastung, die muskuloskeletale Belastung an typischen Verletzungspunkten erfassen. Und da kam tatsächlich raus, also die haben den Leuten eine Einlegesohle in den Schuh gelegt und haben geguckt, okay, das im Vergleich mit anderen Geräten, wie hoch ist denn der Fehler, wenn ich auf Belastung des muskuloskeletalen Systems zurückführen will. Und da kam raus, also im patellofemoralen Gelenk lag der Fehler bei ungefähr 2% mit einer relativ hohen Standardabweichung bei fast 8%. Achillesferse lag bei -12%, Tibia bei -7% der Fehler. Also auch da, ich glaube, auch die Technologie kommt aus den Kinderschuhen mehr und mehr raus. Das klappt besser, als ich wahrscheinlich gedacht hätte, dass es schon klappt.
Ja.
Aber ob mir jetzt ein Fehler von 15% oder 12% bei der Achillessehne beispielsweise dann hilft, dann geht es ja los. Was muss ich verändern? Wie verändere ich es? Also was ist die Handlungsentscheidung, die ich da drauf treffe?
Stimmt.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt, bei den Druckeinlegesohlen, da bin ich ein bisschen, also da sind wir eher noch so gerade im Bereich Kinderschuhe, langsam im Bereich jugendliche Schuhe. Es gibt aber auch beispielsweise Sensoren, da kann ich also einfach einen Accelerometer auf den Schuh setzen. Da ist der Fehler, wenn ich Leistung messen will, also wenn ich gerade laufe, einen guten Untergrund habe, der ist, also ich glaube, als ich letztens reingeschaut habe, unter 5%, das ist okay. Aber, und jetzt kommt's, der Fehler wird größer, wenn der Untergrund sich verändert, wenn ich andere Laufschuhe trage, weichere Laufschuhe. Was ist, wenn ich berghoch laufe, bergab laufe? Also dann verändert sich der Fehler. Das heißt auch da, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. nur weil es vielleicht eine Studie gibt, die sagt, die Technologie ist valide, muss die Technologie nicht valide sein in allen Situationen, die dem Läufer, der Läuferin im Alltag unterkommt.
Ja. Ja.
Das ist das eine. Und jetzt hatte ich eben schon angesprochen, naja, Daten aufnehmen, Fehler berechnen, Validität, Reliabilität ist ja alles gut und schön. Aber die Frage, die wir ja immer haben, ist, bringt mir das denn was? Also kann ich denn jetzt damit das Lauftraining verbessern? Und da hat eine Forschergruppe aus Belgien von der Uni Gent eigentlich tolle Studien zugemacht. Die haben mal geschaut, wenn sie diesen Sensor nehmen, auf den Fuß packen und dann geben sie den Leuten Feedback. In dem Fall war es also eine Veränderung der Musik. Und wenn die Person, ich sag mal, stampfend war, kam Feedback. Und wenn die Person eher, also weniger stampfend gelaufen ist, kam ein anderes Feedback. Und die konnten tatsächlich zeigen, dass sich dieses harte Auftreten, dieses in Anführungszeichen Stampfen, verbessern konnte. Also die Leute haben positiv mit individuellen Variationen natürlich, aber erstmal also in die richtige Richtung ihre Lauftechnik verbessert. Na, und das ist dann ja wieder so, also es scheint zu funktionieren, zumindest auch da in wissenschaftlichen Studien, die Evidenz ist da. Wahrscheinlich noch nicht in allen Anwendungsszenarien wieder, aber dass ich Dinge verbessern kann. Ja. Ja. So aber auch, ich habe jetzt noch keinen Sensor gesehen draußen auf dem Markt, dass ich in den Laden gehen kann und sagen, das Ding will ich kaufen, das passiert dann, wenn ich es anwende. Ja. Und das Laufen verbessert sich. Da, auf dem Weg befindet man sich, klar, die Industrie denkt in die Richtung. Es gibt jetzt aber noch kein Gerät, zumindest mir nicht bewusst, vielleicht da einem Zuhörer, da freue ich mich, wenn ich Feedback bekomme, wo man sagen kann, jo, das kannst du zu dem Anwendungsfall kaufen, das funktioniert, da ist eine Evidenz da. Ja, habe ich ein gutes Gefühl.
Okay. Ja, spannend, aber schon mal irgendwie guter erster Schritt, dass es dann auch anwendbar ist, ne, in der Praxis. Dass man da jetzt nicht einfach nur am Endeffekt Daten hat, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann. Also wenn es richtig ausgewertet wird, dann scheint es ja auf jeden Fall einen positiven Impact haben zu können. Ich kann mir das auch gut vorstellen mit diesem zumindest, dass man die Kraft, mit der man auftritt, ein bisschen verändert. So, das funktioniert dann vielleicht auch eher, als direkt schon zu sagen, ja, das war zu viel Vorfuß oder zu viel, ne, Mittelfuß. Das ist ja dann nochmal viel komplexer. Aber jetzt bei so simplen Sachen ist ja schon mal gut zu wissen, dass es in die richtige Richtung geht. Und vielleicht in ein paar Jahren haben wir das perfekte Modell. Wer weiß. Lass uns da gern mal bei den smarten Wear-Gadgets bleiben. Weil was ja auch so ein bisschen verrückter in Anführungszeichen ist, ist ja so Smart Eyewear. Also dass man quasi sowas wie Brillen oder so trägt, die einem dann auch direkt beim Laufen Feedback zum Beispiel zu der Lauftechnik oder so geben oder der V2 Max oder solche biometrischen Daten dann zwischendurch ausspucken. Gibt es dazu auch schon eine Studienlage, wie akkurat die Daten sind?
Naja, wenn du jetzt meinst, also Geräte, die mir einfach nur auf der, also in Anführungszeichen nur, das ist auch eine ordentliche Technologie, die dahinter steht, die mir einfach nur was widerspiegeln, also Daten, die ich irgendwo im Körper aufnehme und mit das rückmelden beim Sport, ich glaube, das kann der Athlet dann entscheiden, ob das also angenehm zu tragen ist, ob das vielleicht auch zu viel im Sichtfeld ist, wenn da ständig was aufplöppt. Brauche ich das dann wirklich so akkurat oder zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen? Oder ist es zu viel?
Ja.
So, es gibt auch immer wieder Geräte auf dem Markt, die sagen, in unterschiedlichen Situationen, ich messe, also irgendwelche Hirnströme, Alpha, Beta, Brainwaves oder,
stimmt. Das
liest man ja immer, oder zumindest wenn man sich das Marketing anschaut, ganz häufig muss man sagen, naja, beim Sport, das, was man viel eher misst, ist, also beißt der Athlet gerade zu oder nicht?
Oh,
oder
okay.
Weil einfach die Muskulatur übertüncht häufig das, also das, was ich eigentlich messen will beim Sport. Aha. Und dann wackelt das natürlich auch bei jedem Schritt. Also da wäre ich derzeit noch vorsichtig. Also wenn man ein Gerät sieht, das in Anführungszeichen Hirnströme messen möchte, ich glaube, da sind wir noch nicht, dass wir das können.
Okay, ja, aber das ist nämlich auch was, was natürlich super spannend wäre, wenn es dann irgendwann möglich ist. Also so Gehirnleistung irgendwie zu messen, ich glaube, das macht auch Leute neugierig. Aber gut zu wissen, dass wir da aktuell dann noch wirklich in den Kinderschuhen stecken, habe ich mir irgendwie auch gedacht, weil ich glaube, da hätte ich sonst schon mehr Leute gesehen, wenn das wirklich so gut funktionieren würde. Na gut, dann vielleicht auch was vielleicht sogar manche Leute schon zu Hause haben, Laktatmessgeräte für zu Hause, ne, gibt es ja mittlerweile auch. Das ist ja dann auch gar nicht so ein typisches Smart-Gerät vielleicht, sondern was man denken würde, was vielleicht gut funktionieren würde daheim. Wie valide sind da so die Daten im Vergleich zu einer richtigen Labormessung halt auch?
Mhm. Also auch da gibt es unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Geräte. Wenn die Leute das machen möchten, Laktat messen wollen, also da gibt es Geräte, die das ausreichend genau machen, ja. Ich möchte vielleicht noch einen anderen Aspekt reinbringen, und zwar, also die Leute messen ja wahrscheinlich Laktat dann, um zu wissen, na, also wie ist mein Puls bei einer bestimmten Laktatschwelle, und möchten dann ihr Training darauf aufbauen. Es gibt auch andere Ansätze, wie ich diese Schwellen bestimmen kann. Ja, es geht zum Beispiel auch über, also Herzratenvariabilitätsbasierte Parameter. Das ist der DFA-Alpha-1-Parameter. Also man kann quasi sagen, ganz vereinfacht ausgedrückt, je nachdem, wie unregelmäßig mein Herz schlägt, desto intensiver mache ich gerade Sport. Ja? Und man kann sagen, also bei einem Wert DFA 0,75, da bin ich so bei der ersten Laktatschwelle oder ventilatorischen Schwelle, bei 0,5 bin ich bei der zweiten Schwelle. Da gibt es Anzeichen auch das, dass es genau genug funktioniert. Man muss halt den Brustgurt einfach tragen, man muss die richtige Algorithmik, die richtige App vielleicht dahinter haben. Dann kann aber auch das funktionieren. Ja. Ist vielleicht im ein oder anderen Anwendungsfall dann ein bisschen praktikabler, als ich steche mich in den Finger und kann das halt so vielleicht ansatzweise dann erfahren und messen.
Okay, ja, gut zu wissen, dass das tatsächlich eine Alternative sein kann. Dass es gar nicht unbedingt das Pieken immer sein muss. Das ist natürlich vielleicht auch dann ich weiß nicht, wie hoch die Fehlerquote dann beim Selbstanwenden zu Hause ist, aber ist natürlich nochmal was anderes als in einem sterilen Labor. Laborbedingungen eben. Dann vielleicht auch noch, gut, jetzt wird es langsam wieder kühler, aber so Cooling-Gadgets sind ja auch was gerade im Sommer immer sehr beliebt ist. Da gibt es ja mittlerweile auch so ein sehr bekanntes Headband, was man immer mal wieder sieht, was halt auch sehr auffällig ist, weil dann natürlich so sieht ein bisschen aus wie Strasssteine vorne drauf. Und das soll auch, wird häufig getragen, auch mittlerweile im Profisport angekommen. Ist auch nicht ganz günstig. Wie sieht da vielleicht die Datenlage aus? Funktioniert diese Technologie überhaupt? Funktioniert sie auch besser als günstige Kühlingsstrategien, wie einfach nur ein nasses Handtuch über die Stirn legen? Was kannst du dazu sagen mittlerweile?
Also mir ist zu diesem Stirnband eine Studie bekannt. Und die konnten zeigen, dass also auch da der Komfort oder die gefühlt wahrgenommene Temperatur verbessert ist. Ja. Aber jetzt nicht, also Körperkerntemperatur oder Herzfrequenz oder sowas wie APE, also wie erschöpft fühle ich mich. Und auch die Laufleistung in einem 5-Kilometer-Time-Trial hat sich eigentlich nicht verbessert.
Okay.
Ja, also auch da fühlt sich gut an vielleicht, messbar besser macht es das nicht. Ja.
Okay.
Aber auch da, ja, wenn sich was besser anfühlt, ja, können die Leute ja entscheiden, ist das was ich haben möchte oder nicht.
Ja.
Das Thema Thermoregulation, also ist ja immer ein Hot Topic, wenn es Richtung Sommer geht, gibt es ja unterschiedliche Strategien, das zu machen. Und vielleicht ist es auch ein gutes Beispiel, um nochmal auf den Anfang unseres Podcasts zurückzukommen. Da hatte ich ja schon gesagt, also ich glaube, es ist nicht der richtige Ansatz, nach einer Technologie zu suchen und zu gucken, was ist mein Problem, sondern erstmal das Problem zu definieren und dann gucken, was für Lösungsstrategien gibt es denn. Ja, wenn mein Problem als Läufer ist, es ist draußen, wir gehen Richtung Sommer, es ist warm und ich komme mit Wärme nicht so gut klar. Ja, dann kann man sich ja überlegen, was kann man machen? Man kann dann Hitze sich akklimatisieren, Man kann sich aber auch Kühlstrategien überlegen. So, und dann kann man ja schauen, okay, was gibt's denn? Und da gibt's ja unterschiedliche Dinge, also von Eislush, also Crush-Eis, oder man nimmt eine Kühlweste oder man nimmt ein kaltes Handtuch oder vielleicht so einen Headband. Aber da ist die Technologie ja wieder nur ein Puzzlesteinchen, um dieses Problem vielleicht zu lösen. Ja. Ja, ich muss nicht immer, also die vermeintlich technologisch ausschauende Lösung nutzen. Manchmal ist es auch, also nicht High-Tech, sondern Low-Tech, was besser sein kann. Ja. Ja. Eislush, Crush-Eis trinken. Ja. Ja. So, das probiert man vorher mal aus. Wie viel, wann, zu welchem Zeitpunkt fühlt sich das gut an? Also, ohne jetzt den Preis dieses Headbands zu wissen, ich bin mir fast sicher, dass Crush-Eis auch noch günstiger ist.
Auf jeden Fall. Ja. Also, da, wenn man dann in die 100er geht, dann kann man natürlich überlegen, ob man nicht erstmal mit dem kühlen, wie du sagst, auch Headband oder so, dann arbeitet, bevor man sich wirklich in die Profiliga hocharbeitet. Weil ich glaube, da sind dann vielleicht auch Leute ein bisschen, lassen sich in die Irre führen, weil sie es eben an ProfisportlerInnen sehen. Wenn die damit rumlaufen, dann muss es ja den Effekt haben. Das ist dann der Grund, warum diese Leute so schnell sind. Aber da haben wir ja gerade gehört, da gibt es jetzt aktuell keine Evidenz zu, dass es wirklich die Leistung oder auch die Körperkerntemperatur überhaupt runterkühlt. Ne? Wie sieht es eigentlich generell bei, wenn wir noch kurz bei Temperatur bleiben, aus? Diese tragbaren Sensoren, die Body Temperature messen, sind die nach aktueller Studienlage zuverlässig oder bräuchte es eigentlich schon was man zum Beispiel schluckt? Da gibt es ja auch so ganz spacey Sachen, auf die meisten Leute natürlich keinen Zugriff haben, aber gibt es ja auch Sensoren, die von innen die Temperatur messen. Mhm.
Also die Pille, die schluckbare Pille ist also immer noch am genauesten, muss man klar sagen. Ja. Aber auch da ist die Problematik, ich muss es zum richtigen Zeitpunkt schlucken. Ja. Wenn ich dann den Eislush draufhau, dann messe ich vielleicht mehr die Temperatur des Eislushis als das, was ich eigentlich messen will. Also auch da, ich brauche einen Technologieführerschein. So. Ja. Ja. Dann gibt es auch diese Sensoren, die kann ich hier so an der Seite vielleicht tragen, so an dem Brustgurt. Da gab es eine Studie 2021, da kam raus, also im Vergleich zur rektal gemessenen Körpertemperatur, also in 50% der Fälle war die Validität also nicht gegeben oder zumindest außerhalb von einem Feld von 0,3 Grad Celsius, wo man sagen würde, ja, das hätte ich schon ganz gern vielleicht in der Praxis dann.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, die meisten LäuferInnen müssen ihre konkrete Kerntemperatur, also BreitenläuferInnen müssen die jetzt auch nicht unbedingt wissen. Da kann man dann wahrscheinlich auch wirklich viel nach Empfinden gehen. Weil wenn es sich nur mal zu heiß anfühlt, dann wird man so oder so langsamer laufen müssen, auch wenn die Körperkerntemperatur vielleicht noch okay ist. Ne?
Ja.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen in Gadgets für nach dem Training. Da gibt es ja auch mittlerweile viele Sachen, die Recovery boosten sollen. Ich glaube, eins der bekanntesten Tools, die jetzt auch einfach sehr beliebt geworden sind in letzter Zeit, sind die Recovery Boots. Gibt es mittlerweile auch von verschiedenen Anbietern. Wie sieht denn da so die Evidenz aus? Fühlt sich das nur gut an oder gibt es da in irgendeiner Weise Hinweise darauf, dass es auch wirklich die Regeneration beschleunigt?
Ja, also da gibt es auch Studien zu, da hat auch eine Meta-Analyse aus 2024, die hat dann 17 Studien zusammengefasst, die konnten zeigen, dass es triviale bis kleine Benefits, also zur Verbesserung muskulärer Funktionen gibt und triviale bis moderate Effekte auf das Empfinden auf, also in Anführungszeichen, wie fühlt man Muskel sich an, wie kaputt fühlt der sich nur an, ganz platt gesagt. Also auch da, der Effekt ist wahrscheinlich eher subjektiv vorhanden als wirklich physiologisch messbar. Und da ist das Gleiche wie bei den anderen Technologien, die warten. Ja, wenn sich das gut anfühlt, liebe Leute, ihr könnt es nutzen. Erwartet jetzt aber nicht, dass euer Muskel also zwei Tage weniger lang Muskelkater hat. Ja, ja, das glaube ich, also da zeigt die Evidenz, ist eigentlich nicht der Fall.
Okay, ja.
Wenn es ums Thema Recovery geht, vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Also die beste Möglichkeit, uns zu erholen, ist und bleibt der Schlaf. Ja, Schlaf- und Ruhephasen. Danach, also sowas wie Ernährung und Hydration. Das heißt, wenn die Leute Probleme mit Erholung haben, würde ich wahrscheinlich erstmal darauf auch gucken. Schlafe ich richtig? Da kann ich ja dann vielleicht auch bestimmte Technologien nutzen, um mir das anzuschauen. Wir hatten ja eben schon gesagt, okay, also sowas wie Schlaf an, Schlaf aus, schlafe ich oder schlafe ich nicht? Das scheint genau genug mit manchen Technologien schon zu funktionieren. Sowas wie Schlafphasen, da wäre ich noch vorsichtig, da haben wir so eine moderate Korrelation zwischen medizinischen oder Laborgeräten und den Geräten, die Leute zu Hause haben. Mhm. Aber wenn die Leute da ein Problem haben, dann würde ich da vielleicht erstmal mal anfangen, bevor ich mir wieder die Gadgets hole, wo ich vielleicht kleinere Effekte nur erzielen kann.
Mhm. Na, also Schlaf ist das A und O, leider. Also was heißt leider? Aber ist natürlich immer so ein bisschen die langweilige Variante, ne? Wenn man eigentlich denkt, man könnte jetzt einfach in die Boots und am nächsten Tag ist der Muskelkater weg, klingt natürlich vielversprechender, als ich muss 9 Stunden schlafen oder so.
Ja.
Ja. Wie sieht es eigentlich beim Schlaftracking mit diesen Earbuds aus? Die habe ich jetzt erst vor kurzem irgendwie so gesehen. Die sind mir vorher nie untergekommen. Ich stelle es mir ein bisschen unbequem vor, ehrlicherweise damit zu schlafen. Aber die, inwiefern schaffen die das dann, den Schlaf zu messen? Ich habe mich gewundert, dass das auch möglich ist über so kleine Kopf- oder eher Ohrenstöpsel.
Mhm. Also müsste ich mir jetzt genau anschauen, in dem Fall. Aber wahrscheinlich ist da die gleiche oder eine ähnliche Technologie drin wie am Handgelenk oder am Finger. Also die werden pulsbasierte Parameter messen, vielleicht sowas wie Temperatur. Das geht am Ohr in Ruhe, also vergleichsweise gut sogar. Also das macht man ja, macht der Arzt ja auch häufig. Der misst dann auch, ja, wenn man Fieber hat, im Ohr. Und wahrscheinlich auch noch sowas, wie viel bewegt sich denn mein Kopf nachts?
Mhm, ja. Stimmt.
Das gleiche oder ähnliche Dinge macht ja die Smartwatch am Handgelenk auch oder der Fingerring, die misst ja auch, wie viel bewege ich mein Handgelenk. Der misst oder die misst bestimmte Pulsparameter und wahrscheinlich oder in vielen Fällen auch noch sowas wie eine Hauttemperatur.
Ja.
Das heißt, ihr könnt mit, also rein vom Abnahmepunkt vorstellen, dass das relativ genau funktionieren könnte am Ohr, ohne jetzt eine genaue Studie nennen zu können. Aber theoretisch müsste es möglich sein. Mhm. Aber wir kommen wieder genau zum gleichen Problem, was du schon sagtest. So, ja, du könntest dir das also unkomfortabel vorstellen.
Ja.
Ich mir auch.
Ja.
Ja. Vielleicht gibt es aber kleine Geräte, die das schon können. Gibt auch Leute, die hören nachts gerne einen Podcast und
Stimmt.
können damit gut schlafen. Ja, also solche Aspekte muss man auch immer dann mit reinbeziehen.
Ja.
Was wahrscheinlich eine, also nicht so kluge Idee ist, ist zu sagen, komm, ich kaufe mir AirPods oder Kopfhörer, die was messen, die dann meinen Schlaf aber verschlechtern, weil ich halt
Stimmt.
nicht schlafen kann. So.
Richtig.
Dann habe ich tolle Daten, aber mein Ziel nicht erreicht.
Ja, ja, stimmt. Das sollte man auf jeden Fall jedes Mal bedenken, wenn man sich ein neues Gadget zulegt, ob es denn überhaupt praktikabel ist vor allem. Das haben wir, glaube ich, auch schon gut heute dargestellt.
Ja.
Ich glaube, so das Wildeste und auch Neueste, was ich dann noch im Bereich Schlaftracking gesehen habe oder auch nicht nur Tracking, weil das war dann sogar eigentlich auch schon Interpretation, sind so Smart-Matratzensysteme, die dann nicht nur die Temperatur messen, sondern sogar die Körper, also die Temperatur der Matratze anpassen können. Also so richtig Hightech-Sachen. Das klingt natürlich sehr cool, ist aber auch noch super neu. Deswegen wahrscheinlich gibt es da auch noch gar nicht so eine richtige Studienlage zu, oder? Wie, ja, zuverlässig sowas dann funktioniert.
Naja, zu dem Thema, also zumindest mit der Technologie, die man draußen kaufen kann, habe ich tatsächlich eine Studie gefunden aus letztem Jahr. Da wurden 54 Leute untersucht, die haben 8 Nächte, also normal, auf einer normalen Matratze geschlafen, oder da war das Gerät halt aus, und bei 4 Nächten war das Gerät an, hat gekühlt oder erwärmt. Und zumindest die Studie hat gezeigt, dass wenn Frauen und Männer am Anfang der Nacht auf einer kühleren Matratze schlafen, kann das signifikant den Tiefschlaf und den Rapid Eye Movement Sleep verbessern.
Cool.
Bei Männern konnte man sogar noch zeigen, also wenn dann die zweite Hälfte der Nacht auf einer warmen oder wärmeren Matratze geschlafen wurde, dann hat das nochmal den Leichtschlaf verbessert.
Mhm.
Plus, also man konnte noch insgesamt also sehen, dass die Herzfrequenz nachts so ungefähr 2% reduziert war und die Herzratenvariabilität um 7% gestiegen ist. Ja.
Mhm.
Wie gesagt, eine Studie, ich habe zumindest nicht mehr gefunden auf die Schnelle. Scheint aber eine gewisse Tendenz erstmal zu geben, dass es, also was verbessern kann.
Ja.
Auch da, also die Frage ist ja immer, ist so eine Technologie jetzt besser und einfacher als andere Dinge, die ich tun kann? Fenster aufmachen, frische Luft
richtig,
reinlassen.
Daran dachte ich auch gerade.
Ja, oder ich weiß ja nicht, wie die Matratzen sind, auf denen die Leute schlafen. Ich habe auch blöderweise ganz lange auf einer falschen Matratze für mich geschlafen. Ja, bringt dann auch nicht so viel. Oder wann haben die Leute gegessen vorm Schlafen gehen? Oder was machen sie vorm Schlafen gehen? Also gucken die dann alle gefühlt noch auf ihre technologischen Geräte, ob Smartphone oder sonst was. Das spielt ja alles eine Rolle. Ja. Und auch da, eine Technologie kann mir, vielleicht in dem Fall gibt es eine Studie, die sagt, ja, kann mir was helfen. Aber ich muss ja immer den gesamten Kontext sehen, in der die Person, der Läufer, der Athlet, der Sportler sich befindet. Und wenn ich dann bestimmte Dinge schon gemacht habe, Ernährung, mal das Fenster auf vorm Schlafen, Handy raus aus dem Schlafzimmer, und ich dann immer noch schlecht penne, ja, dann kann mir so eine Schlafmatratze vielleicht in dem Fall helfen. Aber wenn ich alles andere falsch mache, weiß ich nicht, ob ich davon ausgehen kann, dass ich mir einfach diese Matratze kaufe und dann gut schlafe.
Ja, voll. Ja. Okay.
Also es ist immer nur ein Puzzlesteinchen in einem Gesamtpuzzle.
Ja, stimmt. Das hast du, glaube ich, gut dargestellt, dass man da auf jeden Fall noch an anderen Stellschrauben vorher drehen kann. Und wenn, ne, wenn alle Stricke reißen, dann kann man immer noch darauf zurückgreifen. Zumindest scheint da ja die Evidenz so ein bisschen positiv zu sein, dass es womöglich was ja Nützliches sein kann. Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch wirklich das Gadget des nächsten Jahrzehnts. Vielleicht schlafen wir irgendwann alle nur noch auf so smart gesteuerten Matratzen. Who knows? Vielleicht noch zum Abschluss eine eher simplere Sache, die wahrscheinlich auch viele Leute daheim haben, Faszienrollen. Kann man vielleicht auch mal so ein bisschen vergleichen mit Massage ganz. Weil natürlich eine Faszienrolle simpler zu bedienen ist, auch günstiger ist. Die meisten LäuferInnen, glaube ich, haben eine zu Hause mittlerweile. Gibt es da bei so analogen Geräten eine Studienlage, die irgendwie beweisen würde, dass das bei der Regeneration wirklich hilft?
Ja, also Massagepistolen oder Faszienrollen, also auch da ist der Effekt wahrscheinlich eher subjektiv als wirklich nachweisbar. Also beispielsweise bei Massagepistolen, auch da kam 2023 ein Review zu raus, die halt eben genau die Effekte von Massagepistolen untersucht hat. Da konnte man zeigen, naja, es gab jetzt also keinen Effekt auf Kraftparameter, Balance, Agilität oder Explosivität. Wobei auch da, also es gibt anscheinend so, das Review hat 11 Studien mitgenommen oder konnte es einschließen. Und wir wissen auch noch nicht so, was sind Long-Term-Effects. Wir wissen noch nicht, wie lange sollte ich denn die Massagepistole wirklich nutzen, auf was für eine Intensität sollte ich sie denn stellen. Da konnte zumindest noch keine optimale Dauer oder Intensität jetzt immer aus dem Review jetzt rausgelesen werden.
Ja. Okay. Dann bräuchte man eigentlich auch dafür sozusagen noch einen Gadget-Führerschein.
Das wäre so mein genereller Wunsch. Also, oder das ist ja auch das Problem, was ich sehe. Also, wir werden mit Technologien, also, wir haben ja immer mehr und mehr einfach zur Verfügung. Und gleichzeitig, wenn ich mir die wissenschaftliche Datenbanken anschaue, da haben wir auch super viele Studien. Das alles und das vor dem Hintergrund, dass der technologische Wandel so schnell ist, da einen Überblick zu behalten, ist wahnsinnig schwer. Ja, ich meine, ich habe jetzt so ein bisschen das Glück, dass ich mich beruflicher damit beschäftigen darf. Aber also, das ist richtig kompliziert. Das fällt ja mir teilweise dann auch schwer, dass ich dann sehe, oh, die Large Language Modelle, die entwickeln sich so schnell weiter. Das, was wir publiziert haben jetzt, muss schon wieder gar nicht mehr so stimmen, weil die ganzen Firmen schon 3 Versionen weiter sind.
Ja.
Von daher, also ich würde mich freuen, wenn wir sowas wie einen Technologieführerschein ansatzweise hinbekommen würden, weil ich auch glaube, dass die Trainer das mittlerweile auch brauchen, nach dem Motto, hey, was kann ich denn nutzen? Zumindest ich kriege die Fragen häufig. Da scheint ein Bedarf da zu sein.
Total, ja, ist es auch, glaube ich. Gibt es eigentlich irgendwelche Gadgets, die du so für, also die du regelmäßig nutzt? Oder gibt es irgendwelche Tools, die du dann auch weiterempfehlen würdest? Weil es ist jetzt natürlich auch spannend, irgendwie als ne, Professional hier deine Meinung dann zu Sachen so auf persönlicher Ebene vielleicht zu hören.
Ja, also wenn ich mir meinen Schrank anschaue, da ist recht viel drin. Weil es mich aber auch natürlich persönlich einfach interessiert. Klar. Also ich kaufe mir jetzt nicht alles, aber ja, ich bin dann auch so selber meine beste Testperson. Ich will es dann auch mal am eigenen Körper erfahren haben, so was bringt mir das, was macht das, kann ich das nutzen oder nicht, um dann halt einfach eine persönliche Erfahrung zu haben, zusätzlich zur wissenschaftlichen Evidenz. Wenn du mich fragst, Peter, was nutzt du denn tatsächlich regelmäßig, dann sage ich, ich nutze meine Smartwatch, ich messe, wie lange laufe ich, wie lange mache ich Sport, wie schnell mache ich Sport. Ich nutze es zur Navigation, wenn ich Rad fahre, ganz einfach, also wo muss ich denn links abbiegen, wo muss ich rechts abbiegen, wo muss ich geradeaus fahren. Wenn ich Rad fahre, ich nutze meinen Wattmesser, das mache ich, plus ich schaue mir meine Herzratenvariabilität nachts an, versucht es so ein bisschen mit einfließen zu lassen, wobei auch ich dann sagen muss, naja, ab und zu ist die Herzratenvariabilität nicht wegen dem Training anders, sondern weil beruflich irgendwas ist oder aus persönlichen Gründen. Aber das muss ich dann interpretieren und kann sagen, ah ja, gut, heute mal ein bisschen kürzer treten. Ja. Diesen DFA Alpha 1 Parameter, den wir eben kurz besprochen haben, den schaue ich mir immer mehr und mehr an, weil auch da gleichzeitig die wissenschaftliche Evidenz immer mehr und mehr zunimmt und weil ich das einfach einen spannenden Parameter finde für mich und weil ich da einfach auch gern mehr darüber wissen wollen würde. Und da sieht man dann, ja, in welcher Zone ist man, bis zu einer gewissen Genauigkeit klappt es. Und das finde ich einfach einen spannenden Parameter. Mhm. Ja. Wenn du mich jetzt fragst, was würde ich anderen Leuten empfehlen? Also Tipp 1, lasst euch nicht verrückt machen von den Geräten da draußen. Ich meine, das Ganze ist natürlich auch immer abhängig vom Leistungsniveau, wie ambitioniert man Sport treibt, wie viel man vielleicht aber auch ein Wissen hat über bestimmte Themen beim Sport, beim Laufen. Aber ich glaube, also als Tipp, nicht verrückt machen lassen und wenn was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das meistens auch.
Ja.
Ja. Mit den Leuten empfehlen, sich mit der Thematik einfach zu beschäftigen, mit Laufen, mit Training, mit Sport, mit Erholung. Und dann ist Technologie ein Aspekt, der wahrscheinlich schon mitgedacht werden muss und vielleicht auch in der Zukunft einen immer mehr und mehr Stellenwert bekommt. Wie viel und wie viel Stellenwert im Vergleich zu anderen Themen, das müssen wir, glaube ich, ständig evaluieren, so wie sich die Technologien auch weiterentwickeln. Aber da müssen wir also einfach uns mit beschäftigen. Technologieführerschein, das ist da das Schlagwort, was ich immer so verständlich versuche rüberzubringen.
Ja.
Ansonsten, klar, ordentliche Laufschuhe. Da auch gucken, wie lange trage ich die denn schon und habe ich die schon die letzten 10 Jahre oder sollte ich mal vielleicht neue investieren?
Auf jeden Fall.
Das kann sicherlich nicht schaden. Eine Smartwatch einfach zum, oder Uhr, Sportuhr, einfach zum normalen Tracken von Dingen. Also wie lange laufe ich, wie weit laufe ich. Das kann sicherlich für viele Leute sinnhaft sein, auch sowas wie Puls. Und dann vielleicht, also überlegt, was ist das Problem, was ihr habt? Ist es Schlaf? Ist es vielleicht, dass ich mit Wärme nicht klarkomme? Dann überlegen, okay, was brauche ich denn tatsächlich? Ja, und dann kann Technologie ein Puzzlesteinchen sein, um dieses Problem zu lösen. Kann auch sein, dass man sagt, ich mache was ganz anderes, ich spare mir das Geld. Ja, dass ich dann das Problem mehr in den Griff bekomme.
Ja. Hast du, glaube ich, sehr, sehr schön zusammengefasst. Das ist eine Sache, an der sich die Leute draußen auf jeden Fall orientieren können. Wenn du jetzt nochmal so einen Ausblick geben müsstest, weil du bist natürlich näher dran an den ganzen Themen, welche Entwicklungen, glaubst du, kommen da im Bereich Gadget jetzt vielleicht auch demnächst und beziehungsweise was kann auch vielleicht den größten, was könnte den größten Impact haben auf Leistungssteigerung jetzt auch im Ausdauersport oder Sport an sich?
Ah, spannende Frage. So, also Ausblicke in die Zukunft sind immer schwierig. Ja. Aber ich glaube, was oder womit die Leute mehr und mehr in Kontakt kommen, ist tatsächlich so dieses Verschmelzen von, also individualisierten Daten, Smartwatch-Wearable-Daten und Large-Language-Modellen, dass man seine Daten fragen kann nach Problemen, nach Dingen, die man hat. Das kann dann sein von wegen, liebe KI, sag mir, wie viel Zeit habe ich in Zone 1, 2, 3 verbracht? Das kann sein, rechne mir aus, wo muss ich heute Abend herlaufen, dass ich also auf die und die Distanz komme, und sag mir, wann muss ich wo abbiegen? Ja. Oh, wenn ich dann noch meinen, also meinen Kalender vielleicht damit verknüpft habe, dann kann ich auch sagen, lieber KI, sag mir, wann kann ich denn trainieren? Wie kriege ich es rein?
Stimmt.
Cool, blockt mir die Zeit. Also, dass solche Dinge automatisierter werden. Ja. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, das kommt, was dann aber auch wieder andere Implikationen hat. Thema, ich spreche jetzt mal nur ganz vorsichtig zu, das Thema Datenschutz, Privacy und die ganzen Themen an. Ob man das will oder nicht, muss man dann entscheiden. Aber ich glaube, da wird die Technologie sich hinentwickeln. Und ich hoffe, dass so die ganzen Themen, wie gesagt, Datenschutz etc. pp. Mitgedacht werden.
Ja, ich meine, zumindest in Deutschland sind wir da mit dem Datenschutz eigentlich relativ hinterher. Deshalb schauen wir mal, inwieweit das dann auch hierher schwappt. Aber klar, super spannender Ausblick, auch sehr interessant. Ich bin auch sehr neugierig, was da noch so auf uns zukommt. Bleibt jetzt aktuell nur abzuwarten, was da die Technologie so für uns bereithält. Aber was auf jeden Fall der aktuelle Stand der Dinge ist, haben wir ja in dieser Folge sehr gut abgedeckt, glaube ich. Deshalb, Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das schöne Gespräch wieder. War für mich auf jeden Fall sehr erhellend. Also ich weiß jetzt, dass viele Dinge mehr versprechen, als sie eigentlich liefern dann am Ende.
Ja, vielen lieben Dank, Elliot, für die Einladung. Hat mich wie immer sehr gefreut.
Ja, hat großen Spaß gemacht. Wo können unsere HörerInnen denn deine wissenschaftliche Arbeit jetzt noch weiterverfolgen, wenn sie mehr von dir hören oder lesen möchten?
Gute Frage. Lieben Dank. Klar, also ich bin über die gängigen Kanäle erreichbar. Also E-Mail geht immer ganz gut. Ich habe mittlerweile auch, weil ich merke, dass da immer mehr und mehr Fragen kommen, also eine Plattform oder einen Blog, irgendwie so kann man es vielleicht nennen, gegründet, scienceaboutsportstech.de, wo ich einfach versuche, so die Ergebnisse, die die Wissenschaft produziert, in, ich hoffe, leicht verständlicher Form aufzubereiten. Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Aber einfach so das Versuchen runterzubrechen, damit die Leute erstmal eine Anlaufstelle haben, wo sie solche Informationen vielleicht leichter finden, als wenn sie wissenschaftliche Publikationen lesen müssen. Auch das, die Idee kam mir so nach dem Motto, ich laufe immer so mit der Flagge rum, Leute, wir brauchen einen Technologieführerschein und habe dann gemerkt, ja, aber wo? Also wo sollen die Leute den denn machen? Ja, und ich habe mir gedacht, so Mist, also ja, es gibt manche Anlaufstellen, aber da sind dann auch Hürden, dann muss man dafür bezahlen und. Habe mir gedacht, so, nee, ich kann nicht immer nur meckern, dass wir sowas brauchen und selbst nichts machen. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich starte mal damit. Vielleicht findet es der ein oder andere hilfsvoll.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr lesenswert. Deshalb wird es auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Liebe Leute, guckt da gerne mal rein und ja, verratet uns doch auch gerne in den Kommentaren oder auf Instagram unter achilles.running, welches Laufgadget ja bei euch für einen echten Leistungsbooster gesorgt hat. Das interessiert uns natürlich auch. Ansonsten danke fürs Zuhören, bis nächsten Freitag und wie immer, keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.